Edzard Reuter, ehemaliger Vorstandschef der Daimler-Benz AG, Sozialdemokrat und politischer Publizist. Herr Reuter, Ihr Vater war Ernst Reuter, wahrscheinlich der berühmteste Bürgermeister von Berlin. Willy Brandt wollte Sie, auch der einst mal für die Politik, gewinnen. Trotzdem entschieden Sie sich am Ende für Daimler. Was waren damals, wie erinnern Sie sich, was waren damals die auslösenden Gründe für Ihre Entscheidung?
Das ist relativ leicht zu sagen. Ich wollte natürlich fertig mit dem Studium, endlich in eine Tätigkeit, wo man was gestalten kann. Und das ist natürlich logischerweise ziemlich naheliegend auch in der Politik gewesen. Und Willy Brandt kannte ich schon lange und schätzte ihn sehr. Aber ich hatte auch in den Jahren an der Seite sozusagen meines Vaters, er hat mich oft mitgenommen, habe ich erlebt, was Parteipolitik auch bedeuten kann. Dass es ein Streit um Kleinigkeiten geht, wenn es in Wirklichkeit denjenigen, die in der Verantwortung stehen, große Linien durchsetzen müssen, durchhalten müssen, sich einsetzen müssen. Kleine Streitigkeiten, die tief in die Nacht bis in den nächsten Morgen hereingehen und im Grunde genommen nicht besonders inhaltsvolle Dinge sind. Das hatte ich erlebt, wie ermüdend das sein kann, wie erdrückend langweilig das sein kann. Und ich hatte mir gesagt, das willst du so nicht machen. Du musst erst mal einen Beruf haben, der es dir erlaubt, jeden Tag den Bettel hinzuschmeißen, wenn du in der Politik bist. Und deswegen hatte ich gesagt, jetzt sammle mal Erfahrungen außerhalb. Geh mal in Wirtschaftsunternehmen, wo man eben auch was gestalten kann und dir das dann die Möglichkeit gibt, wenn du später mal in die Politik wechselst, jederzeit sagen zu können, danke, ich gehe wieder in meinen Wirtschaftsberuf.
Hätte es vielleicht auch bedeutet, dass man in der Politik Entscheidungen nach außen vertreten, verkaufen muss im Grunde, zu denen man persönlich nicht steht, weil der Partei Wille und Beschlüsse das so wollen?
Das ist sicher auch ein Thema gewesen, auch damals für meinen Vater ein Thema gewesen. Er hat in der Tat damals in der hohen Zeit der Gefährdung Berlins eine fundamentale Auseinandersetzung mit seiner eigenen Partei oder mit einzigen Mitgliedern seiner Partei gehabt, über die große Linie der Politik. In der Tat, er hat sich nicht bereit erklärt, sich sozusagen zu beugen und eine Mehrheitsmeinung zu akzeptieren, sondern er ist immer dabei geblieben, ich weiß, was ich will und wenn nicht, dann bitte ohne mich. Das ist in der Tat so. Und wenn Sie gerade diese Frage auch jetzt auf aktuelle Politik anwenden, spielt das natürlich eine Rolle. Wenn Sie jetzt mal schauen, aktuell die Diskussionen über die Linie der SPD in der Regierungsbildung und der Rolle, die sie da spielen will, und schauen, was für Auseinandersetzungen es in der Partei selber gibt, schließlich eine Abstimmung darüber, dann ist das ein Problem von verantwortlicher Politik, dass man manchmal das auch akzeptieren muss, aber manchmal auch sagen muss, nein.
Erkennen Sie Ihre SPD im Moment richtig gut und schön wieder, so wie Sie die gewohnt sind?
Ach Gott, wissen Sie, ich bin jetzt 70 Jahre Mitglied dieser Partei und da kann ich nicht sagen, ich bin die gewohnt so oder so. Ich habe so viele Augenblicke erlebt, wo ich gesagt habe, jetzt wird es Zeit, aus der Partei auszutreten. Aber ich habe auch so viele Momente erlebt, wo ich verdammt stolz darauf war, was diese Partei, die ja nun wirklich die älteste demokratische Partei in Deutschland ist, was die für unser Land durchgesetzt und erreicht hat, dass ich stolz darauf war.
Fällt Ihnen gerade ein Beispiel ein?
Ja, natürlich. Beispielsweise der Mut von Willy Brandt und seinen Mitstreitern, damals die Ostpolitik durchzusetzen. Das war eine unglaublich mutige Tat. Und der Erfolg ist ja nun klar. Schließlich hat er zur Wiedervereinigung geführt. So gibt es aber auch negative. Aber die negativen Beispiele will ich jetzt vielleicht nicht für alle aufzählen.
Vielleicht fällt Ihnen was ein, was Sie den SPD-Damen und Herren zurufen möchten. Vielleicht den führenden Köpfen, vielleicht auch der Basis. Was, wenn Sie spontan jetzt eine Menge vor sich hätten, was würden Sie rufen?
Ich habe grundsätzlich natürlich, das sage ich gleich dazu, so ein bisschen Hemmungen, so als uralter Herr, den Menschen, die mitten in der Verantwortung stehen, jetzt Ratschläge zu geben. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiges Problem unserer Zeit und das eine Aufforderung eigentlich an alle Parteien, an alle großen Parteien, aber auch an die kleinen. Habt den Mut, wirklich klare Linie zu vertreten. Verliert euch nicht im Klein-Klein über irgendwelche, entschuldigen Sie, wenn ich jetzt den Ausdruck Korinthenkackereien sage, verliert euch nicht da drin, sondern sagt klipp und klar, was ansteht. Eines dieser Themen nachher können wir da vielleicht noch etwas näher drüber reden, das wäre schön, heißt Europa. Eine klare Meinung zu Europa jetzt zu sagen und eine Regierungsbeteiligung auch daran zu knüpfen, dass hier tatsächlich die Chance da ist, eine solche Linie tatsächlich weiterzuverfolgen in Richtung, in der Tat, in Richtung auf Vereinigte Staaten von Europa.
Gern später mehr zum Thema Europa. Lassen Sie mich kurz noch bei Daimler bleiben, weil das ja sicherlich die prägenden Jahre waren, die Sie auch in der Öffentlichkeit am bekanntesten gemacht hat. Da war ja Ihr Weg an die Spitze des Konzerns damals nicht so reibungslos. War das auch deshalb, weil es immer wieder hieß, wir wollen eigentlich an der Spitze hier keinen Mann, der sich so offen zur SPD und zu sozialdemokratischen Ideen bekennt? Warum war das eigentlich für viele damals ein solches Problem?
Ach, vielleicht, weil es manche gab, die meine Fähigkeiten für die Führungsunternehmen so negativ eingeschätzt haben, dass das nicht geklappt hat. Aber Spaß beiseite, natürlich hat das eine Rolle gespielt. Ich sage natürlich, weil ich es weiß. Es hat damals sogar der damalige Aufsichtsratsvorsitzende Wilfried Guth mir klipp und klar gesagt, dass das Erwägungen sind, die der Aufsichtsrat im Kopf haben musste, wenn er eine solche Entscheidung traf. Er hat damals sich berufen darauf, dass es ja sein könnte, dass die Nachfrage nach unseren Pkw von wohlhabenden Menschen, und das war ein wesentlicher Teil unserer Kundschaft, dass der einbrechen könnte, wenn da plötzlich ein Roter an der Spitze des Unternehmens steht. Dass solche Erwägungen eine Rolle gespielt haben, das fand ich und finde ich völlig legitim, wenn es auch vielleicht nicht das allein entscheidende Merkmal sein sollte.
Was wollten Sie im Laufe der Zeit denn als Konzernchef erreichen? Es war ja doch richtiggehend eine Ära, 1987 bis 1995. Sie sind ja schon mit einem Konzept rangegangen. Wie denken Sie, im Rückblick hat sich das ausgewirkt und was davon ist gelungen und was vielleicht nicht?
Das ist jetzt fast 25 Jahre her. Und deswegen ist es natürlich etwas fragwürdig, das noch nachvollziehen zu wollen, wenn auch es richtig ist, dass das Konzept, was wir damals vertreten haben, und das war nicht nur das Konzept, was ich vertreten habe, sondern es hat der gesamte Vorstand, der ganze Aufsichtsrat vertreten, war ein Konzept, das sich tatsächlich richtete auf die nächsten 25 Jahre. Also insofern ein Zeithorizont da war, der sich bis heute erstreckt hätte. Ich bin heute noch sehr überzeugt davon, wenn dieses Konzept nicht nach meinem Ausscheiden abrupt abgebrochen worden wäre. Das war der Fall. Dann hätten wir als nach wie vor führender Automobilhersteller heute in dieser Umbruchssituation, in der sich die ganze Industrie befindet und natürlich vor allem auch die Automobilindustrie unter dem Einfluss der Kommunikationstechnologien und der Globalisierung und so weiter, hätten wir eine, meine ich, noch stärkere Position gehabt, als wir sie jetzt haben.
Autokonzerne von heute kooperieren mit Internetfirmen, auch mit Drohnenfirmen. Da wirkt es im Rückblick, tja, interessant, dass sie damals eben viele Zukäufe für Daimler-Benz getätigt haben. Also Flugzeug- und Wehrtechnik von Dornier, MBB, MTU, Elektronik von Matra, dann immer noch die Hausgeräte von AEG. Also insgesamt wurde Daimler-Benz ja schon ein Riesenkonzern. Fanden Sie es eine gute Idee? Glauben Sie, dass es eine Erfolgsgeschichte geworden wäre?
Es hätte eine werden können, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, nicht zuletzt die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, daran zu gewöhnen, dass sie mit anderen Ideen konfrontiert sind, sich mit denen auseinandersetzen sollen, müssen und sie umsetzen. Nebenbei gesagt, es ist richtig, der AEG, die wir damals gekauft haben, gehörten auch die Hausgeräte, aber es gehörte mit Sicherheit nicht zu unserem Zukunftskonzept, Hausgeräte zu machen. Die Grundidee war, es sollten Technologien sein, die für den Fortschritt der Automobilindustrie, der Herstellung von Automobilen wichtig wären. Also insbesondere die ganze Kommunikationstechnologie, die Elektronik und alle diese heutzutage gängigen Sachen. Das sollte von Anfang an integriert werden in den Automobilbereich. Und es sollten beispielsweise dann auch andere Werkstoffe, die aus der Luftfahrtindustrie kommen, Carbon, also Kohlenstoffherstellung und so weiter. Okay, und das sollte gleichzeitig aber ausgebaut werden, so wenn es je der Fall sein sollte, dass die Automobilherstellung unter Druck kommt, als eine Industrie, die vielleicht nicht mehr wachstumsträchtig ist, dass dann andere Bereiche da wären, die weiter wachsen könnten. Also genau diese, das war der Sinn, weswegen wir gesagt haben, integrierter Technologiekonzern. Es sollte nie ein Konzern sein, der lauter Säulen hatte, die beziehungslos nebeneinander stehen, sondern die sollten verflochten sein. Das war eigentlich der Sinn und das hätte Zeit gebraucht. Daran mussten sich Menschen gewöhnen, die ihr Leben lang damit verbracht hatten, eine Aufgabe zu machen, fabelhafte Motoren zu entwickeln oder Teile von Motoren zu entwickeln oder Achsen zu bauen, dass die plötzlich lernen mussten, was bedeutet das, wenn man von vornherein in die Automobilentwicklung Kommunikationstechnologien einbaut, die man heute in jedem Auto wiederfindet. Das war also der Gedanke.
Ich würde gern gleich noch darauf eingehen, ob die Autoindustrie von heute fit für die Zukunft ist, Ihrer Ansicht nach. Aber ein paar Kritikpunkte würde ich gerne noch ansprechen, denn die waren ja doch zahlreich am Ende Ihrer Amtszeit. Also einmal, dass Sie zum Beispiel das Kerngeschäft Automobil vernachlässigt hätten. Dann auch immer der Vorwurf der Kapitalvernichtung. Also da gibt es ja Rechnungen von meist 30 Milliarden, 36 Milliarden D-Mark. Manche sagen, das sei eine riesige Kapitalvernichtung gewesen. Dann dieser Vorgang mit den vielen Jobstreichungen Anfang der 90er. Ich glaube, da sind 80.000 Stellen weggefallen, wenngleich damals ohne betriebsbedingte Kündigungen. Welche Kritik halten Sie im Rückblick für berechtigt?
Vor allem denke ich, die Kritik, dass wir nicht ausreichend uns Zeit genommen haben, wirklich mit den Menschen in unserem Haus zu reden und sie davon zu überzeugen, sie daran anzugewöhnen, dass wir das Ganze zu schnell gemacht haben. Das wäre die einzige Kritik. Denn nehmen Sie mal, ich will jetzt nicht im Einzelnen da auf diese Punkte eingehen, aber schauen Sie mal, nicht genügend Aufmerksamkeit für die Pkw-Seite. Ich würde das genau das Gegenteil behaupten. Wir haben damals ganz bewusst Mercedes als Säule des Unternehmens in eine eigenständige Aktiengesellschaft verwandelt, die in eigenständiger Verantwortung gehandelt hat. Und das, weil gerade nach der Wiedervereinigung, also ab 1990, eine gewaltige Krise in der Weltautomobilindustrie ausgebrochen war. Unser Absatz im Pkw-Bereich war massiv eingebrochen und wir hatten gleichzeitig Probleme mit dem Währungskurs, mit dem Dollar. Das traf damals massiv unsere S-Klasse. Es war das erste Mal in der Unternehmensgeschichte, dass der Fahrzeugbereich rote Zahlen geschrieben hat, anders als ein Teil derjenigen, die wir neu zugekauft hatten. Hier musste etwas geschehen und hier ist etwas geschehen. Wir haben damals eine Modelloffensive gestartet. Wir haben den Mut entwickelt, unsere Palette nach unten auszuweiten. Wir haben die A- und B-Klasse, den Smart eingeführt und, und. Also all diese Dinge, nein, diese Kritik lasse ich nicht auf mir sitzen. Und schon gar nicht lasse ich den Unsinn auf mir sitzen. Das ist nämlich schlankweg Dummheit von Leuten, die noch nie kapiert haben, was das ist. Kapitalvernichtung. Hier handelt es sich um den Vergleich von Börsenkursen, von einem gewählten Stichtag zum anderen Stichtag. Und dieser Börsenkurs hat sich nach einiger Zeit, natürlich auch nach meinem Ausscheiden, aber das wäre normal gewesen, hat sich dieser Börsenkurs wieder absolut gefangen und dann ist plötzlich aus der Kapitalvernichtung eine Kapitalschaffung. Ich halte nichts davon, dass ein Unternehmenswert am Börsenkurs gemessen wird. Ein Unternehmen ist etwas wert, wenn es auf die Dauer für seine Mitarbeiter und für seine Aktionäre sich vernünftig rentiert. Und das wäre bei Daimler immer der Fall gewesen. Also von wegen Kapitalvernichtung, das ist schlankweg Unsinn.
Kränkt Sie sowas eigentlich? Verletzt Sie das persönlich, wenn Leute dann dermaßen scharfe Kritik Nein. üben? Es gab ja auch welche, die gesagt haben, sie seien richtiggehend gescheitert.
Nein, also das kränkt mich nicht, denn es ist selbstverständlich, dass man in einer solchen Aufgabe in der öffentlichen Kritik steht und dass es Menschen gibt, die andere Ansicht, andere Standpunkte vertreten. Was mich wirklich gekränkt hat, ist die Illoyalität und das, meine ich, charakterlich jedenfalls für mich nicht akzeptable Verhalten von dem einen oder anderen Kollegen, die bisher die Politik mitgetragen hatten und von einem zum anderen Tag umgeschaltet haben und gesagt, das muss jetzt ein Unternehmen werden, über dessen Überschrift als Leitlinie steht, Profit, Profit, Profit und nichts anderes. Und das war etwas, was mir zutiefst zuwider war, was mir auch heute zutiefst zuwider wäre. Das ist aber geschehen und einschließlich mancher Persönlichkeiten aus dem Aufsichtsrat, für die das auch galt, hat das dazu geführt, dass ich mit diesen Herrschaften bis heute nichts mehr zu tun haben will.
Sie haben mal in einem SWR-Interview gesagt, Ihre Zeit als Vorstandschef sei für Sie mehr eine Art Teamarbeit gewesen. Sie hätten sich nicht so sehr begriffen als jemand, der einsam an der Spitze steht. Ja. Wie hat sich das im Alltag gestaltet?
Wir hatten offene Türen in unserem Büro. Man ging zueinander, man beriet sich. Wenn es Fragen oder Probleme gab, dann sprach man miteinander. Und vor allem wurde in Vorstandssitzungen nach guter Vorbereitung intensiv diskutiert über die große Linie, aber auch über einzelne wichtige Probleme, wie man die angehen wollte. Natürlich habe ich eine Meinung meistens gehabt, aber ich habe gleichzeitig durchaus nicht nur akzeptiert, sondern gebeten darum, dass Widerspruch kommt. Wir haben über dieses Thema der Integration des Konzerns beispielsweise eine intensive Diskussion darüber gehabt, weil manche Kollegen, die ich heute noch hochschätze übrigens, damals davor gewarnt haben, dass wir Teile neu übernehmen, die unter der Rubrik Wehrtechnik laufen. Die gesagt haben, Herr Reuter, wir haben uns übrigens gesiezt untereinander in der Regel, Herr Reuter, auf dem Hintergrund der Geschichte dieses Hauses und der Geschichte unseres Landes, Hände weg von der Wehrtechnik. Das war eine sehr intensive Diskussion, weil Wehrtechnik hatte intensiv auch etwas mit dem Anspruch zu tun, modernste Technologien in dem Haus zu haben. Wir haben natürlich dann klargestellt, dass wir Wehrtechnik nur mit Partnern betreiben, die eindeutig demokratisch legitimiert sind. Das war so ein Beispiel, aber es gab viele andere Beispiele auch, wie wir uns beispielsweise mit der Geschichte unseres Hauses einstellen wollen, dass wir den Mut aufbringen sollten zu sagen, jawohl, wir haben eine Nazi-Vergangenheit. Wir haben auch bei uns Zwangsarbeiter beschäftigt. Wir haben auch jüdischstämmige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht fair behandelt in diesem Haus. Das alles, offen zu sagen, war natürlich ein Gegenstand von Diskussionen im Haus. Das war nicht so, dass ich gesagt habe, so ist das und alle anderen haben zu kuschen, um Gottes Willen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass auch heute diese Einstellung, den Vorstandsvorsitzenden als Boss zu bezeichnen, eine gefährliche Sache ist, die aus Amerika zu uns rübergekommen ist. In Amerika ist das selbstverständlich. Aber ich glaube nicht, dass das unserer Mentalität entspricht und auch nicht erfolgreich sein kann auf die Dauer.
Managergehälter sind immer wieder Gegenstand von öffentlichen Diskussionen. Ja. Sie haben sich mehrfach dazu eingelassen. Ja. Ich glaube, von Ihnen ist der Satz überliefert, Sie waren so etwa bei einer Quote von 30 Mal das Gehalt des Pförtners, also schon irgendwas mit 2 Millionen D-Mark damals. Ja. Mittlerweile sind wir ja dann doch eher bei 2-stelligen Millionengehältern in Euro pro Jahr. Was halten Sie von dieser Entwicklung?
Ich persönlich halte das für eine außerordentlich gefährliche Entwicklung, weil sie für das breite Publikum und für die Leute, die Menschen, die im Unternehmen tätig sind, eine Relation insinuieren mit Vorstellungen, die kein normaler Mensch kann sich vorstellen, was es bedeutet, 10 Millionen Euro im Jahr zu verdienen oder gar mit einer Abfindung von, ich weiß nicht wie viel Millionen aus dem Unternehmen auszuscheiden. Ein Mensch, der gleichzeitig überlegen muss, kann ich meine Miete zahlen oder mein nächstes Auto finanzieren oder meinen Urlaub mit meiner Familie gehen. Das ist eine gefährliche Geschichte, wenn auf diese Weise eine Gesellschaft, und wir leben in einer Gesellschaft, in einer demokratischen Gesellschaft, wenn eine Gesellschaft in so sichtbar in einzelne Schichten aufgeteilt wird. Und wir sind ja auf dem Wege in diese Aufteilung unserer Gesellschaft. Ich brauche jetzt nicht die Statistiken zu wiederholen, die da sagen, wie viel Prozent des gesamten Volksvermögens einer kleinen Schicht von Menschen gehört. 2% gehören 50% oder 40% des Volksvermögens. Das sind ganz gefährliche Entwicklungen und dazu trägt eine solche Diskussion über Vorstandsgehälter natürlich bei. Sie ist natürlich nur Teil einer Gesamtdiskussion, aber ein wichtiger Teil. Und deswegen sollte man dem verständlich nachvollziehbaren Gier der Beteiligten nicht so nachgeben, wie das bisher geschehen ist, sondern Maß und Mitte versuchen wieder zu erreichen. Und ich fürchte, nach allen Versuchen, das freiwillig zu tun, die schiefgegangen sind bisher, gibt es keinen anderen Weg, als dieses in irgendeiner Form durch Gesetz zu regeln.
Wenn man alte Fotos von Vorstandskollegien anschaut, früher noch schwarz-weiß, irgendwann dann bunt, fast immer nur Herren. Wann ändert sich da mehr?
Hübsche Frage und berechtigte Frage. Ich kann nur sagen, ich habe damals auch versucht, sozusagen von oben herab Frauen zu fördern und in sichtbare Verantwortungspositionen hereinzubringen. Auch das ist ein verdammt schwieriger Prozess. Es hängt ja mit zweierlei Dingen zusammen. Es ist einmal, dass die Frauen, wenn man das überhaupt verallgemeinern darf, dass die Frauen insgesamt immer noch nicht selbstbewusst genug sind. Das mag wie auch immer zusammenhängen mit der Geschichte, mit der Tradition. Es gibt solche Traditionen und bestimmt nicht mit ihrer Natur. Das andere ist aber natürlich der durch nichts rational nachweisbare Drang der Männer, zusammenzuhalten, wenn plötzlich so ein Fremdkörper wie eine Frau da reinkommt und möglicherweise die Chefin von einem selber wird. Das zu ertragen, scheint manchen Männern sehr schwer zu fallen. Ich kann es nicht verstehen, aber es ist eine Realität. Das heißt, das dauert noch ein bisschen. Ich frage Sie jetzt zurück. In der ARD gibt es ja mindestens Intendantinnen schon. Aber vielleicht wird ja der SWR dann auch irgendwann mal auf den Weg kommen, noch sichtbarer als bisher, Frauen in wirkliche Führungspositionen zu bringen.
Stichwort Führungspositionen, nun genehmigen sich ja nicht alle Vorstandschefs von DAX-Unternehmen zweistellige oder hohe Millionengehälter. Ich habe mich immer mal wieder daran erinnert, dass Sie den Turbokapitalismus in all seinen Ausprägungen und sowas gehört wahrscheinlich dazu kritisiert haben. Wirkt es nicht fast schon zahm im Rückblick, was in den 80er, 90ern daran zu kritisieren war, verglichen damit, was die Weltfinanzkrise um das Jahr 2008 ausgelöst hat? Kommen Sie sich manchmal im Rückblick fast so ein bisschen wie ein Rufer in der Wüste vor?
Nein, der Rufer in der Wüste bestimmt nicht. Wiewohl ich, wenn ich auf dem Totenbett liege und zurückdenke, ganz bestimmt mich nicht schämen werde, dass ich relativ früh auf diese Probleme aufmerksam war. Aber ich war nicht der Einzige, der das getan hat. Ich war vielleicht nur einer derjenigen, der aus dem Kreise der Insider der Wirtschaft, der Unternehmenswirtschaft sowas gesagt hat. Aber das wiederum gehört zu einem Leben, wenn man selber in den Spiegel schauen kann und sich keine Vorwürfe machen kann, dass man gekniffen hat vor Problemen, die man selber gesehen hat, dann ist das in Ordnung.
Lassen Sie uns über die Autoindustrie von heute reden. Der Diesel ist im Sterben begriffen, sagen manche, das E-Auto kommt. Wo sehen Sie große Linien? Wie lange wird es dauern, bis die E-Mobilität sich tatsächlich Bahn bricht? Und erwarten wir nicht insgesamt ein bisschen zu viel von diesem Wandel?
Das glaube ich auf die Dauer nicht. Nebenbei gesagt, ob wirklich die E-Mobilität der Stein der Weisen sein wird, das wollen wir noch mal abwarten. E-Mobilität in dem Sinne, dass das batteriegetriebene Elektromotoren sind, die die Automobile antreiben. Es kann durchaus sein, dass sich zum Schluss doch das Prinzip der Brennstoffzelle als das bessere Prinzip entwickelt. Denn wenn unter anderem, wenn Sie mal wirklich gesamtwirtschaftlich schauen oder klimaschauen, ist die Klimaverträglichkeit eines Elektromobils insgesamt mit Sicherheit auch nicht viel besser als derzeit der Betrieb von Verbrennungsmotoren. Also das ist ein Thema, das müssen wir abwarten. Vieles ist möglicherweise im Augenblick ein etwas modisches Thema, weil es in aller Munde ist. Jeder kann und es ist auch relativ einfach, vor allem darüber zu reden, wenn man nicht genau die technischen Entwicklungen kennt, die in den Labors sich abspielen oder in den Entwicklungsbereichen sich abspielen. Aber das ganze Thema der Antriebstechnik wird die Automobilindustrie mit Sicherheit von Grund auf beeinflussen. Davon bin ich überzeugt. Als eines der Elemente, die ohnehin den Wandel der Automobilindustrie beeinflussen. Unter anderem werden auch die Gewohnheiten der Käufer, der Kunden in der ganzen Welt sich auf die Dauer ändern. Es wird möglicherweise in absehbarer Zukunft eine Ära geben, wo es nicht mehr das Anliegen und der Stolz eines jeden Mannes und einer jeden Frau ist, alleine im Auto morgens zu sehen und zu sitzen und zur Arbeit zu fahren und stundenlang im Stau zu stehen. Möglicherweise werden sich auch in entwickelnden Märkten, wie das beispielsweise ja explosionsartig in China der Fall war, diese Gewohnheiten ändern. Und ich persönlich glaube, dass das relativ bald passieren wird. Mit anderen Worten, der Wandel der Automobilindustrie wird insbesondere Deutschland, das so stark abhängig ist von dieser Industrie, in der überschaubaren Zukunft intensiv zu beschäftigen haben, mit allen Konsequenzen für die Beschäftigung, für die Ausbildung von Menschen, die in dieser Industrie, dafür diese Industrie arbeiten und, und. Das ist ein hochwichtiges Thema, dass alle Aufmerksamkeit verdienen, nicht nur von der Industrie, sondern auch von der Politik, von den Gewerkschaften, von allen. Ich habe manchmal das Gefühl, in Baden-Württemberg wird dann plötzlich ausgerufen, ein Zukunftskongress der Strategie der Automobilindustrie, bedingt durch die E-Book. Das, mit Kongressen ist das nicht zu machen. Das erfordert sehr viel mehr intensive Hingucken, insbesondere dann aber auch langfristig wirksame Entscheidungen, die diesen Wandel, und das wird ein Wandel sein, beeinflussen und tragen.
Wir müssen noch ein Wort verlieren über den Dieselbetrug, einer der wahrscheinlich größten Industrieskandale seit September 2015 und ja auch immer noch nicht beendet. Sie kennen Managementstrukturen und wissen, wann, wo, wie Entscheidungen fallen. Was denken Sie im Rückblick, wo lag da auf Deutsch gesagt der Hase im Pfeffer?
Ich bin natürlich weder ein Kriminalbeamter noch ein Staatsanwalt. Ich habe mich von Anfang an gewundert, dass in einem so autoritär geführten Haus wie Volkswagen vermeintlich so spät an der Spitze erst erkannt worden ist, was da unten durch tief weiter unten da liegende Hierarchieebenen an Betrug verursacht worden ist. Das kann ich mir bis heute schwer vorstellen. Aber lassen wir das mal beiseite. Entstehen können solche Sachen entweder durch die grundlegende Missachtung von Gesetzen. Es gibt diese Einstellung, die gab es auch bei uns übrigens. Wir sind da keine Engel mit dem Heiligenschein auf dem Kopf. Nein, es gibt Menschen, die da sagen, die Politik, Gesetze können machen, wir sind so clever, dass wir die umgehen können. Nebenbei gesagt auch ein Antrieb für Korruption und solche Dinge, die da laufen. Aber zurück zu dem Dieselthema. Ich vermute, dass das eine Rolle gespielt hat, dass tatsächlich kompetente Techniker in der Entwicklung oder in der Produktion gesagt haben, ja, okay, diese Rollenprüfstandsergebnisse sind ja ganz schick, kann man so hindrehen, dass die in Ordnung sind, aber wenn dann das Auto auf der Straße fährt, dann sieht das wieder ganz anders, merkt aber keiner. Und dass bei solchen Menschen dann eine Rolle spielt, wenn wir das schaffen, dann kriegen wir Anerkennung von unserem Oberen. Das, fürchte ich, ist einer der wesentlichen Elemente gewesen. Wie gesagt, ich schließe nicht aus, dass es auch von der Ebene darüber bewusst gefördert worden ist. Das weiß ich nicht.
Erfüllt Sie das manchmal mit Sorge, wenn Sie an die weltpolitische Lage denken? Die ist ja heute schon deutlich anders als noch vor Jahren. Mit einem Präsidenten Trump im Weißen Haus, auch mit einem Erdogan in der Türkei, der auch an der Demontage der Zivilgesellschaft meinem Eindruck nach konsequent weiterarbeitet. Und die Türkei ist ja ein Land, was Ihnen vertraut ist von früher. Wie stark erfüllt Sie ja dieser weltpolitische Trend, wo ja vielleicht auch die Orbans und Putins dazugehören, mit Sorge?
Selbstverständlich erfüllt mich das nicht nur mit Sorge, sondern mit großer Sorge. Wir stehen aus meiner Sicht jedenfalls völlig zweifellos vor einer Revolution der weltwirtschaftlichen Entwicklung zusammen mit der weltwirtschaftlichen Zusammenarbeit, die sich über lange Strecken hinweg positiv entwickelt hat, die aber in jedem Augenblick davor steht, dass sie sich zu einer imperialen Tendenz umwandelt. Das heißt, große Mächte, politisch wie wirtschaftlich große Mächte, plötzlich wieder zu der Tendenz kommen, nicht internationale Kooperation, sondern unsere eigenen Interessen gehen vor, wir setzen uns gegen andere durch. Die Verkörperung dieser Einstellung ist zweifellos Herr Trump. Ob Herr Trump sich auf die Dauer durchsetzen kann, dieses großartige Land Amerika, das so viel getan hat für die Durchsetzung von Freiheit und Demokratie in der ganzen Welt, wieder zu einer abgeschotteten Großmacht zu tun, die, Stichwort America First, nur seine eigenen Interessen mit Ellbogen durchsetzt und es sie ein Kehricht schert, was in anderen Teilen der Welt passiert. Ich hoffe, das wird nicht geschehen, aber es ist im Augenblick die Tendenz. Eine andere, genau gleichgehörte, ist Herr Putin. Herr Putin erzählt nach wie vor, er möchte gerne wieder das Haus Europa oder in das Haus Europa einkehren. In Wirklichkeit verfolgt er eine Politik der Abschottung und der Eigenständigkeit und Kooperation nur dann, wenn es ihm selber und seinem Russland nützt. Zweifellos, China behauptet im Augenblick das Gegenteil. Die Chinesen sagen, wir sind diejenigen, die stehen für Freihandel, die stehen für Kooperation, wir wollen gemeinsam. Aber wenn Sie mal genau hinschauen, dann mindestens ist es zwingend, im Hinterkopf ein Warnsignal zu haben, ob die Chinesen das wirklich so meinen. Es gibt genügend Gegenbeispiele, wenn Sie mal schauen, was die Chinesen es geschafft haben, halb Afrika unter ihren Einfluss zu bringen inzwischen, ganz still und heimlich. Das heißt, auch die Chinesen sind eine Großmacht. Und wir Europäer bilden uns ein, Sie haben Herrn Orban zitiert, Sie können auch Herrn Kaczynski in Polen nehmen oder uns selber, die Deutschen. Wir bilden uns ein, wir könnten auf die Dauer in einer solchen Auseinandersetzung von Großmächten bestehen, wenn wir nicht die Kraft finden, uns als Europäer genauso zu organisieren. Nicht, dass wir uns so verhalten, aber dass wir in der Lage sind, uns zu wehren und zu behaupten gegen solche Tendenzen von anderen. Das ist das Entscheidende. Herrn Erdogan, den können wir ruhig eine Dimension niedriger hängen, aber das ist trotzdem ein sehr wichtiges Thema für uns in Deutschland natürlich.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen heute mit Edzard Reuter, ehemaliger Vorstandschef von Daimler, Sozialdemokrat und politischer Publizist. Herr Reuter, Sie sind in Deutschland geboren, aber als Kind in die Türkei gegangen, weil Ihr Vater, Ernst Reuter, spätere Bürgermeister von Berlin, vor den Nazis fliehen musste. Welche Kindheitserinnerungen in der Türkei sind Ihnen noch präsent heute?
Wissen Sie, für ein Kind war das, als wir 1935 in die Türkei emigrierten, für den Kind war das ein Abenteuer. Ein tolles Abenteuer in die Fremde. Ich will nicht behaupten, dass ich damals schon Karl May unter der Bettdecke gelesen hatte, aber ich hatte das natürlich schon gehört, dass das ganz fremdländisch ist, dass da ganz andere Menschen leben, dass da Kamele gibt und schnelle Pferde und all sowas. Das wusste ich schon. Es war ein Abenteuer. Aber das ist leicht gesagt, ich war damals ein 7-jähriger Junge. Viel schlimmer war das für meine Eltern natürlich. Das war eine Emigration, die hatte begonnen damit, dass mein Vater gleich nach 1933 aus dem Amt als Oberbürgermeister von Magdeburg gewaltsam entfernt worden ist, dass er in dem jungen, neu gegründeten KZ Lichtenburg inhaftiert war, dass er da Furchtbares erlebt hat, furchtbar gequält worden ist, dass er fliehen musste. Und meine arme Mutter das alles organisieren musste. Mein Vater hatte dann dieses Glück, in der Türkei eine Anstellung zu finden, weil die Türkei, die sich auf den Weg gemacht hatte, ein modernes Land zu werden, dringend Fachleute suchte, Professoren für die Universitäten und Fachleute für das Staatswesen, um das alles zu modernisieren. Es war der Glück, dass mein Vater darunter viel in der Anstellung gefunden hat. Wir konnten da hinfahren, aber sie mussten sich abfinden, meine Eltern, dass sie nicht mehr im eigenen Land waren, dass sie eine neue Sprache lernen mussten, dass sie aber vor allem eben rausgerissen waren aus allem, was sie gewohnt und wofür sie gekämpft hatten. Das war das Schwierige. Also das war durchaus anders. Ich habe ganz schnell Türkisch gelernt. Ganz einfach, weil ich auf der Straße mit anderen türkischsprachigen Kindern zusammengekommen bin, wir zu Anfang mit Händen und Füßen uns unterhalten haben und dann habe ich so langsam gelernt. Ich hatte eine fabelhafte Lehrerin, die mir das alles beigebracht hat, nachher Grammatik und so. Also das ist für das Kind etwas anderes gewesen und ich bin aufgewachsen natürlich mit einer ganzen Reihe von deutschsprachigen, auch Immigrantenkindern, aber ich bin auch aufgewachsen in der Mitte von türkischstämmigen Menschen. Ich habe die Gastfreundschaft der Türken kennengelernt, die Offenheit der Türken kennengelernt. Für mich ist die Türkei in jeder Hinsicht zu einer Heimat geworden, zu einer zweiten Heimat. Meine eigentliche Heimat ist ja später in Berlin gewesen. Aber das war meine, ich bin geprägt durch die Türkei, natürlich.
Und wie haben Ihre Eltern sich informiert und auf dem Laufenden gehalten über die Zustände in Deutschland, was ja immerhin das Land war, in das Sie zurückkehren wollten?
Das in der Tat war so. Damals gab es ja noch kein Fernsehen. Also die einzige wirkliche Kommunikation war, abgesehen davon, dass man ab und zu mal eine deutschsprachige Zeitung kaufen konnte, aber war das Radio. Und das Radio waren die Meldungen des Reichsrundfunks und die Meldungen von BBC in London. Das waren die zwei Quellen, die wir als Information jeden Tag neu bekommen haben. Im Krieg nachher in fürchterlicher Hinsicht, weil da im Krieg es dann zu Anfang ja immer war, wir bringen eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier und dann kamen Siegesfanfaren und schon wieder war eine neue Erfolgsmeldung der deutschen Armee. Einschließlich des Vordringens, das war ja noch vor dem Russlandfeldzug, des Vordringens auf den Balkan. Der ganze Balkan wurde erobert und die deutsche Armee stand bald an der türkischen Grenze in Bulgarien. Und das hat für uns bedeutet, dass wir natürlich, meine Eltern, aber ich auch schon, meine Eltern haben mich immer dabei, offen dabei gehabt, bei sowas, auch bei solchen Gesprächen, vor der Situation stehen, was nun? Wir hatten keine Fluchtmöglichkeit mehr weiter. Die Grenzen nach dem Süden, nach dem Osten, das war zu. Und nach Amerika gab es auch keinen Weg mehr. Das heißt, es war eine verdammt kritische Situation. Das gehört aber auch zu meinem Erleben in der Türkei. Dieses Miterleben von der Eltern, die unter verdammt schwierigen Situationen, inneren schwierigen Situationen, nicht äußerlich. Äußerlich ging es uns, wenn Sie wollen, fabelhaft. Aber das war schon auch ein Erleben, das mitzukapieren, mitzufühlen, was es heißt, wenn die Eltern unter wirklich innerem Druck und Sorge stehen.
Diese Auslandserfahrung in der Türkei, was eine sehr persönliche Erfahrung von Ihnen ist, war das auch ein Motiv dafür, dass Sie gemeinsam mit Ihrer Frau ihre Stiftung aus der Taufe gehoben haben, die sich um die Integration religiöser und ethnischer Minderheiten kümmert?
Das ist eigentlich ganz klar. Natürlich hat uns das beide, meine Frau, die ein solches Erlebnis der Immigration nicht hinter sich hat, die aber von Anfang an erlebt hat, was es bedeutet, dass so viele Menschen lange vor der Flüchtlingssache 2015, dass so viele Menschen fremden Ursprungs und fremder Kultur hier bei uns leben, dass das auf die Dauer nicht gelingen kann, indem wir die in der Art von Multikulti nebeneinander haben und alle nur sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, sondern dass Integration bedeutet, dass man sich gegenseitig versteht, nicht nur einfach achselzuckend hinnimmt, sondern dass man sich gegenseitig versteht und sieht, dass aus dem Nebeneinander von unterschiedlichen Traditionen und Kulturen schließlich etwas Gemeinsames entstehen muss. Und das hat meine Frau genauso gesehen wie ich aus meiner Erfahrung in der Türkei. Und deswegen haben wir immer gesagt, wir bei uns leben alleine größenordnungsmäßig 3 Millionen türkischstämmige Menschen bei uns in Deutschland. Hier in Stuttgart ist der Anteil, wenn Sie wollen, bei jungen Leuten 40%. Also es ist eine Riesenaufgabe, die gelöst werden muss, die große Fortschritte gemacht hat inzwischen, die aber bei weitem noch nicht gelöst ist. Und diese Aufgabe wird uns weiter beschäftigen, insbesondere seitdem der Flüchtlingszustrom nun mal da ist. Jetzt mal ganz unabhängig von dem Streit über die weitere Behandlung. Die Aufgabe ist da. Wir müssen kapieren, dass diese Menschen, die hier zugewandert sind, Menschen sind wie du und ich, die die Chance und das Recht haben, eine Zukunft hier bei uns zu haben. Und das kann nur gelingen, wenn das nicht in Ghettos auseinanderdividiert und nebeneinander, sondern dass wir uns in der Tat durchmischen, ein schrecklicher Ausdruck, aber es ist so.
Vor etwa 5 Jahren haben Sie ein sehr kritisches Buch in Sachen Europa vorgelegt, was, ich sag mal, Ihre persönliche Ruckrede in Richtung europäischer, ja, weiterer Integration und Leute rauft euch zusammen gewesen ist. Denken Sie im Rückblick, dass dieses, tja, auch EU-Versagen bei der Flüchtlingssituation, bei den vielen geflüchteten Menschen, da im Grunde schon vorgeahnt werden konnte?
Die EU hat Unglaubliches erreicht. Die Europäische Gemeinschaft, also jetzt die Europäische Union, ich rede jetzt noch nicht von der Währungsunion, das sind 2 verschiedene Dinge, aber hat unheimlich viel erreicht, viel mehr als man denkt. Wir schimpfen immer über die Maßgabe, wie die Gurken gekrönt sein dürfen und solche Sachen. Aber zu dem Thema der Flüchtlinge ist vieles schiefgelaufen in Europa, das ist kein Zweifel. Ich glaube aber nicht, dass das die Schuld oder der EU als solcher vorzuwerfen ist, sondern das hat damit zu tun, dass wir immer noch zu stark eben national denken und die Entscheidungsbefugnisse bei den Nationen liegen. Ich bleibe mal bitte bei dem Thema ganz gerne, was hat die Frau Bundeskanzlerin dazu beigetragen? Ich war damals auch absolut begeistert davon, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Aber ich habe nicht verstanden, und das hätte ich tun müssen, dass sie das getan hat auf eigene Kappe, ohne sich abzustimmen mit den europäischen Partnern. Das war ein schwerer Verstoß gegen die Grundidee Europa. Die Grundidee heißt eben tatsächlich, gemeinsam zu handeln und nicht nach nationalen Kriterien zu entscheiden. Was wir jetzt den Visegrad-Leuten, also insbesondere Herrn Orban und Herrn Kaczynski vorwerfen, das hat Frau Merkel auch damals umgekehrt getan. Das dürfen wir nicht vergessen.
Also Polen, Tschechien, Ungarn, Slowakei. Die Visegrad-Staaten.
Ja, ja. Und deswegen ist das nur ein weiteres Beispiel dafür. Wir haben vorhin über das Thema der weltwirtschaftlichen Entwicklung gesprochen und da der Rolle Europas. Dasselbe gilt in militärischer Hinsicht. Dieses Europa muss, ob mit NATO oder ohne NATO, selber in der Lage sein, sich zu verteidigen. Das können nicht einzelne Staaten machen. Das kann nur gemeinsam geschehen. Außenpolitisch muss das so sein. Und es gibt eben diese Art von Problemen, die grundlegender Natur sind. Selbstverständlich, es sieht doch für jeden Menschen, ist doch klar, dass die Europäer, wenn sie gemeinsam sein wollen, können sie nicht Griechenland und die Italien als die Länder, die die Aufnahmeländer für die Flüchtlinge sind, denn die zuerst reinkommen, alleine lassen und sagen, löst mal das Problem, uns interessiert das nicht, wir nehmen keine. Das ist doch so, jeder kann das doch sofort verstehen. Aber dass es dafür eine Lösung geben muss, das hat Frau Merkel offensichtlich verkannt und sie hat tatsächlich damals dazu beigetragen, dass an denen, die das abgesperrt haben, also Ungarn vor allem, vorbei die Ströme nach Europa geflossen sind, weiter geflossen sind. Das jetzt wird mühselig versucht, das wieder zu flicken, dieses Problem. Hoffentlich wird es gelingen, es scheint so. Dazu trägt auch das Abkommen mit der Türkei bei. Ob das auf die Dauer mit dem Herrn Erdogan als Staatschef in der Türkei und dessen Sprunghaftigkeit gelingt, das weiter zu halten, das wird sich zeigen. Aber es ist dieser ganze Vorgang für mich nichts anderes als ein weiteres Beispiel dafür, Europa muss gemeinsam handeln oder wir werden einzeln untergehen eines Tages.
Hier zu Hause in Deutschland, da haben wir ja im Jahr 2018 sicherlich eine Menge Herausforderungen ebenfalls auf dem Teller. Brexit, EU, Verhältnis Türkei, geflüchtete Menschen bei uns, USA-Verhältnis. Vielleicht verlieren wir uns ja manchmal im Klein-Kleinen, so wie Stuttgart 21 und BER. Glauben Sie, dass die Politik die richtigen Antworten findet auf die Herausforderungen?
Ich finde, das ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage, die auch mir immer wieder Sorgen macht. Wir neigen in der Tat dazu, nebenbei gesagt, da offensichtlich das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen hat das ja auch belegt, dass man sich dort in riesen Verhandlungsrunden auf lauter Kleinigkeiten konzentriert hat und dabei vergessen hat, sich wirklich die kardinal wichtigen Fragen anzusehen. Und das ist so ein bisschen eine Folge möglicherweise, dass es uns in Deutschland verdammt gut geht. Wir haben uns auf alle angewohnt, wir können in Ruhe schlafen. Nächstes Jahr wird wieder mehr Wachstum als voriges Wachstum. Wir haben schnell vergessen, dass es auch 2008 gegeben hat mit der Finanzkrise und den Problemen, die dabei gehen. Wir haben auch schnell vergessen, dass zu Anfang der Regierung Merkel sie mal gesagt hat, Deutschland steht vorm Abgrund. Das war 2005, glaube ich. Also mit langer Rede, kurzer Sinn, wir sind zu träge geworden. Und wir neigen dazu, uns festzubeißen an zweifellos wichtigen Fragen, aber an Einzelfragen. Ich meine, ob jetzt der BER 2020 eröffnet wird oder 2021 oder ob Stuttgart 21 2024 weg wird oder, was ich persönlich fürchte, zum Schluss 10 Milliarden kosten wird und nicht 8 wie jetzt. Natürlich sind das wichtige Themen und natürlich müssen die durch eine Regierung und durch ein Parlament behandelt werden. Aber sie dürfen nicht allein entscheidend sein, wenn es um die Zukunftsausrichtung unseres Landes geht und von Europa. Und das ist der Fall. Wie gesagt, es geht uns zu gut. Aber ich will nicht, um Gottes Willen, jetzt am Ende eines solchen Gesprächs den Eindruck erwecken, dass ich dafür plädiere, es müsste uns eigentlich verdammt viel schlechter gehen, damit wir endlich aufwachen. Aber aufwachen, das müssen wir.
SWR 2 Zeitgenossen mit Edzard Reuter, ehemaliger Vorstandschef der Daimler AG. Herr Reuter, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.